Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Meersch. Herzlich willkommen. Eigentlich war es ja eine gute Idee, aber so soll es dann auch nicht laufen. Das sagen viele zum Bildungsgipfel, der hat diese Woche in Berlin stattgefunden. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte zum Termin am Dienstag eingeladen. Gekommen sind auch viele, der Saal war voll, aber die eigentlichen Entscheider, die fehlten. Die Kultusminister und Ministerinnen der Länder, die haben fast geschlossen abgesagt. Der Grund war zu wenig Abstimmung im Vorfeld. Inzwischen haben sich die Wogen offenbar wieder geglättet. Die Kultusministerkonferenz hat in dieser Woche auch getagt. Am Donnerstag war Stark-Watzinger zu Gast und es gab wohl ein klärendes Gespräch. Das hat KMK-Präsidentin Astrid Sabine Busse gestern zum Ende der Tagung in Berlin berichtet.
In einem sehr konstruktiven Gespräch konnten wir einige Verabredungen treffen und auch Unklarheiten ausräumen. Und ich sage es auch ganz deutlich, alles, was wir tun, soll wirklich in erster Linie unseren Schülerinnen und Schülern sowie den Studierenden zugutekommen.
Das klingt jetzt erstmal nach einem guten Plan, aber Einigkeit sieht trotzdem anders aus, denn eine Idee der Bundesbildungsministerin, eine Taskforce für die Bildung zu gründen, also das war auch das zentrale Thema des Bildungsgipfels, dieser Idee hat KMK-Präsidentin Busse dann aber direkt eine Absage erteilt.
Eine neue Gremienstruktur ist nicht vorgesehen und auch nicht nötig. Wir werden uns weiterhin intensiv und kontinuierlich austauschen, zur Fortsetzung des Digitalpaktes und zum schulischen Ganztag.
Also es geht weiter im Ringen von Bund und Ländern, wie es mit der Bildung vorangehen kann. Viele sagen, ein Neustart muss her und zwar bei ganz vielen Themen, also zum Beispiel beim Lernen, bei der Ausbildung von Lehrkräften und natürlich auch bei der Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Doch wie kann dieser Neustart aussehen? Wie Schulentwicklung gut gelingen kann und welche Aufgaben Bund, Länder und Kommunen übernehmen können und sollen, darüber wollen wir heute diskutieren hier in Campus und Karriere. Und Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Baustelle Bildung, wie kann ein Aufbruch gelingen? Das ist das Thema heute in Campus und Karriere. Ich möchte Ihnen jetzt aber erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Dr. Jens Brandenburg von der FDP. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Dabei ist auch Helmut Holter von Die Linke. Er ist Minister für Bildung, Jugend und Sport in Thüringen. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen Tag.
Ich begrüße auch Professor Dr. Anne Slifka vom Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Guten Tag.
Hallo, Frau Meersch.
Und Dieter Zielinski, er ist Vorsitzender der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule, Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Meersch.
Herr Holter, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Das war ja diese Woche ein großes Thema, das gesagt wurde, Boykott, die Kultusminister boykottieren diesen Bildungsgipfel. Sie waren unzufrieden, wie die Veranstaltung organisiert wurde. Wie würden Sie sagen, wie ist die Stimmung jetzt?
Die Stimmung ist eine andere wie vor dem Gipfel und auch während des Dienstages. Wie eben schon sozusagen am Entree gehört, haben wir uns in der Kultusministerkonferenz mit Frau Stark-Watzinger ausgesprochen. Gräben, die irgendwann mal aufgebuddelt wurden, sind zugeschüttet worden. Wir haben uns verabredet, uns in einer Klausur zusammenzusetzen, um ja nochmal die Situation zu beschreiben. Aber da, die liegt ja sozusagen auf dem Tisch, die Situation. Und dann auch Lösungen verabreden und auch wie wir zu diesen Lösungen kommen. Uns hat ja als Kultusministerin, Kultusminister gewohnt, dass ein Gipfel angekündigt wurde, aber der Gipfelaufstieg nicht vorbereitet wurde. Und da muss man dann schon die Mannschaft zusammennehmen und mit der Mannschaft beraten, was denn das Ergebnis sein soll. Und das war für uns unklar. Und die Einladung übrigens war auch, so formuliert, ihr könnt kommen, aber ihr könnt auch wegbleiben.
Okay, und das haben viele dann genommen, als wir bleiben dann halt weg. Aber trotzdem ist ja diese Absage auch da. Also was wirklich ein großes Thema am Dienstag war auf dem Podium immer wieder, ist ja diese Taskforce gewesen. Also wir brauchen jetzt eine Taskforce, wo wirklich viele mitmachen. Bund, Länder, Verbände, Stiftungen. Also wenn das jetzt nicht stattfinden kann, dann ist das ja schon mal wieder eine ganz andere Grundsituation, von der wir jetzt ausgehen. Also wie soll es denn dann jetzt weitergehen?
Naja, das ist ja eine langwierige Diskussion, ob die Kultusministerkonferenz mit einigen Gremien nicht diese Taskforce bereits ist. Das sehen wir als Kultusministerin, Kultusminister. Und deswegen haben wir uns ja auch mit Frau Stark-Watzinger darauf verständigt, uns auf der Minister- und Ministerebene zu treffen, die Strategie zu beraten und dann Arbeitsgruppen zu bilden. Wir haben über die Taskforce als solche nicht gesprochen, weil auch seitens des Bundesministeriums nie klar gesagt wurde, wie denn die Taskforce zusammengesetzt sein soll und welche Aufgaben sie im Einzelnen haben soll. Außer dem Begriff Taskforce ist mir darüber weiter nichts bekannt. Aber ich will nicht in der Vergangenheit rumrühren. Wir wollen jetzt nach vorne schauen und es muss geklärt werden, wie wir die anstehenden Probleme und Herausforderungen so anpacken, dass sie dann auch gelöst werden können.
Aber ein Problem ist ja wirklich, dass jedes Bundesland macht, was es will. Also jedes Bundesland trifft die eigenen Entscheidungen für die Bildung. Das ist ja auch so gewollt. Das steht auch so im Grundgesetz. Also so muss es auch sein. Und trotzdem führt das offenbar auch zu Verwirrung. Uns hat nämlich schon ein Hörer aus Nürnberg angerufen. Da geht es um das Thema Lehrkräftemangel.
Ich bin Ingenieur im Vorruhestand. Ich würde gerne noch als Aushilfslehrer arbeiten, aber ich stelle fest, dass es in Bayern oder in Mittelfranken keinerlei geordneten Zugang für Quereinsteiger in die Lehrtätigkeit gibt. Es gibt keine Programme, wie man solche Leute heranführen kann, zum Beispiel durch Hospitieren. Dazu hätte ich gerne eine Aussage von den Experten.
Herr Holter, ist natürlich nicht Ihr Bundesland Bayern, aber trotzdem, er wünscht sich eine Aussage der Experten. Was sagen Sie dazu?
Ja. Ich will als erstes was zu sagen, wo ich mit Frau Stark-Watzinger in Übereinstimmung bin, dass wir, was die Kooperation zwischen Bund und Ländern auch mit den Kommunen verbessern und verstärken müssen. Ich habe mich ja diese Woche wiederholt dafür ausgesprochen, dass es eine Pflicht für die Kooperation zwischen Bund und Ländern geben muss. Also diese Differenzen, die auch aufgrund dieses Kooperationsverbotes bestehen, die müssen endlich überwunden werden. Und deswegen trete ich auch dafür ein, dass das Grundgesetz entsprechend geändert wird und dass wir diese Pflicht zur Kooperation haben, der Bund sich nicht nur finanziell, auch inhaltlich an Bildungsfragen beteiligen kann. Dabei muss und darf die Rohheit der Länder in Bildungsfragen eben nicht aufgegeben werden. Darüber zu sprechen, das auszuhandeln, das wäre für mich ein Zukunftsprojekt. Die zweite Frage, die jetzt der Hörer, der Ingenieur aus Nürnberg gerade aufgeworfen hat, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger haben wir in allen Ländern. Wir haben gerade in Thüringen jetzt 16 Studiengänge von Fachhochschulen bestimmt, wo wir keine Einzelpunkte mehr machen, ob die jungen Menschen befähigt sind, Chemie, Mathe, Physik, Biologie zu unterrichten, sondern wenn jemand Umwelttechniker ist, also Ingenieur für Umwelttechnik, dann kann er als Chemiker oder Biologe bei uns im Unterricht anfangen, muss natürlich alles, was der Lehrer braucht, sprich also Didaktik, Pädagogik, Schulrecht, dann noch in einem Zusatzstudium erwerben. Aber wir öffnen jetzt genau diesen Bereich und ich bin auch an unseren Fachhochschulen unterwegs, um genau diese Menschen auch in unser System, also in das Bildungssystem reinzuholen. Das wird in den Ländern unterschiedlich gehandhabt und wichtig ist nicht nur die Hospitation, sondern dass gerade auch die älteren und erfahrenen Lehrerinnen und Lehrer dann sich an die Seite entweder der jungen Einsteiger, Berufseinsteiger und Einsteigerinnen beziehungsweise Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger stellen. Also wir müssen ein Mentoren- und Mentorinnen-System aufbauen, damit diese Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger sich nicht alleine gelassen fühlen.
Viele Ideen, die jetzt aus Thüringen kommen. Herr Zielinski, ich würde Sie auch gerne mal mit ins Boot holen. Sie sind Vorsitzender der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule und Sie haben in dieser Woche zusammen mit 50 Verbänden und Stiftungen zum Gipfel hin auch einen Brandbrief geschrieben. Da geht es darum, dass das Vertrauen in die Bildungspolitik nicht mehr da ist und wahrscheinlich auch nicht mehr in diese Zusammenarbeit von Bund und Ländern, denn sie wollen, dass Bildung Chefsache wird, also dass der Kanzler selbst das Heft in die Hand nimmt und da etwas Bewegung in die Sache bringt. Wie sehen Sie jetzt auf diese Woche, in dem auch der Bildungsgipfel stattgefunden hat? Herr Zielinski? Oh, der ist gerade nicht mehr da. Dann sprechen wir ihn gleich nochmal an und gehen mal zu Herrn Brandenburg. Herr Brandenburg, dieses Thema Bund-Länder haben wir jetzt gerade mit Herrn Holter gehört. Da ist eine Bereitschaft da, mehr Zusammenarbeit zu schaffen. Das ist ja auch letztlich das, was Sie sich wünschen, beziehungsweise was sich auch die Bundesbildungsministerin wünscht. Aber wenn es jetzt schon wieder losgeht, ne, nach dem Bildungsgipfel, es soll diese Taskforce geben, da ist jetzt schon die Absage angegangen worden. Ist da eigentlich noch große Hoffnung, dass man aus dieser Schleife wirklich mal herauskommt?
Ja, Herr Holter hat ja gerade eben auch betont und Sie haben es im O-Ton ganz am Anfang eingespielt. Es ist auch seitens der Länder die Bereitschaft da und ich glaube auch ein gemeinsames Verständnis, dass wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen den föderalen Ebenen brauchen. Denn es ist ja unübersehbar, dass es so nicht weitergehen kann. Der Staat insgesamt hat zwar in den letzten Jahren immer mehr Geld zusätzlich in Bildung investiert, aber gleichzeitig sehen wir ja, dass wir bei den Ergebnissen am Ende nach unten gehen. Also wir haben in Deutschland weiterhin eine sehr große Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft, aus welchem Elternhaus ich komme. Das hat sich während der Pandemie mit den Schulschließungen monatelang verschärft. Wir haben 630 junge Menschen, die ganz ohne Abschluss unterwegs sind in den jungen Jahren. Also große Bildungsrisiken, auch bei den Kernkompetenzen. Übrigens auch schon bei Grundschülern sehen wir eben den Trend nach unten, während andere Bildungssysteme weltweit besser aufgestellt sind. Und da darf es jetzt nicht um gegenseitige Schuldzuweisungen oder Ähnliches gehen, sondern wir werden die großen Probleme nur lösen, wenn wir besser zusammenarbeiten. Und zwar zwischen den Ländern mit ihrer Kultushoheit, dazu gehören aber auch die Kommunen, die ja die Umsetzungskraft vor Ort haben, auch das Potenzial, was wir seitens des Bundes zur Unterstützung bei diesen Fragen haben, beispielsweise beim Digitalpakt Schule oder dem Startchancenprogramm, was wir gemeinsam aufsetzen wollen. Dazu, und das möchte ich betonen mit Blick auf den Bildungsgipfel, war aber auch ganz wichtig, in den Dialog dann auch die Zivilgesellschaft, die Schülerseite, die Elternseite, die Lehrkräfte mit einzubinden und ganz genauso auch die Bildungswissenschaft. Deshalb, mich hat das so ein wenig gewundert im Vorfeld des Gipfels, da sind ja ganz viele Erwartungen formuliert worden. Es war nie der Gedanke, dass da 16 Kultusminister der Länder auf der Bühne mit der Bundesministerin gemeinsam debattieren und verhandeln. Das braucht es auch an der Stelle nicht, weil die Kultusministerkonferenz genau dieses Format bietet und ja auch in dieser Woche getagt hat. Es war aber die KMK-Präsidentin beispielsweise als Vertreterin der Landesseite da, auch Senator Thies Rabe für die A-Länder, also vereinfacht gesagt die SPD, mit regierten länderkultusseitig, aber wie gesagt, sehr wichtig eben auch die kommunale Seite. Ich freue mich sehr über die Signale, die jetzt am Donnerstag gekommen sind. Auch Herr Holter hat sich ja gerade nochmal bestätigt, dass man weitere Gespräche führen will. Unsere Einladung ist ausgesprochen. Über das genaue Format werden wir uns jetzt auch nicht über die Presse streiten und austauschen, sondern es ist gut, dass man da natürlich auch vertraulich miteinander spricht. Und wichtig, wie gesagt, dass wir auch die anderen Akteure in einen solchen Prozess mit einbinden.
Trotzdem war der Unmut ja groß. Also es haben sich ja verschiedene Kultusminister und Ministerinnen auch wirklich unglücklich oder unzufrieden gezeigt über die Planung dieses Gipfels. Aber das können wir jetzt auch hier so ruhen lassen an dieser Stelle. Das müssen wir jetzt auch nicht mehr im Einzelnen diskutieren. Worauf ich aber nochmal zu sprechen komme. Also es gibt jetzt das neue Startchancenprogramm, das haben Sie gerade gesagt. Da haben Sie sich ja auch jetzt auf die Finanzierung schon mal geeinigt. Das Inhaltliche wird noch ausgearbeitet.
Da haben wir uns nicht geeinigt, sorry.
Aber es gibt doch jetzt zumindest schon die...
Die Länder haben sich geeinigt, aber mit dem Bund haben wir uns noch nicht geeinigt.
Die Länder haben sich geeinigt, genau. Aber also zumindest gibt es jetzt eine Idee für die Finanzierung, dass die Länder 5% nach dem Königsteiner Schlüssel in einen Solidarfonds zahlen. Das war gestern das, worauf sich die Länder geeinigt haben. Genau. Aber letztlich, genau, und das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Jetzt geht es ja wieder weiter. Jetzt muss man sich ja doch wieder an einen Tisch setzen und einigen. Wie geht denn so ein Startchancenprogramm denn dann weiter? Also jetzt haben wir mal so einen Aufschlag von den Ländern. Und wie ist jetzt die weitere Planung, so sagen wir mal inhaltlich und auch in der Finanzierung?
Ja, wir fangen damit ja nicht erst an, sondern wir haben uns vorgenommen, beziehungsweise in den letzten Monaten auch sehr intensiv mit der Bildungswissenschaft gemeinsam Workshops mit Bund und Ländern durchgeführt, die wesentliche Erkenntnisse auch zur Ausgestaltung, zur konzeptionellen Ausgestaltung leisten. Denn uns geht es ja im Kern darum, die 4000 Schulen, also das ist jede 10. allgemein- und berufsbildende Schule, bundesweit mit den größten sozialen Herausforderungen zu unterstützen. Also nicht nach dem Prinzip Gießkanne das Geld in der Fläche auszuschütten, sondern ganz gezielt dahin zu gehen, wo die Probleme am größten sind. Da geht es um Investitionen in Räumlichkeiten, in Lernumgebungen. Da geht es aber auch um Budgets für die Schulen vor Ort, dass sie selbstbestimmt nochmal eigene Akzente auch mit außerschulischen Kooperationen beispielsweise zu kreativer Unterstützung im musischen Bereich. Das kann aber auch zu Mathematikunterstützung oder auch zu Berufsorientierung sein, diese Schwerpunkte zu setzen und auch das Thema Schulsozialarbeit spielt eine große Rolle.
Es aber ist wichtig, wie wollen Sie, auch eine, genau, aber wie wollen ja. Sie jetzt garantieren, dass das auch wirklich zündet? Weil es gibt ja schon eine Menge Programme, die in den vergangenen Jahren aufgelegt wurden. Also sei es das Aufholprogramm zum Beispiel oder auch der Digitalpakt. Und am Ende kann man immer dahin, dass man gesagt hat, ja, guter Aufschlag, gute Idee, aber am Ende hat man doch wieder die Leistungen, die nicht da sind, wo die Kinder hin sollen. Also, oder es wurden die Gelder nicht abgerufen. Also wie kann man jetzt garantieren, dass dieses Programm dann wirklich auch das bringt, was es soll?
Indem wir aus den Fehlern lernen. Also ich nehme konkret das Aufholprogramm nach Corona. Da hat der Bund ja 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, im Wesentlichen das Geld weitergegeben. Bis heute können wir bundesweit gar nicht so richtig sagen, was genau damit passiert ist. Wir haben viele anekdotische Evidenz. Ich kenne auch tolle Beispiele vor Ort, wo wirklich Dinge gut passiert sind. Aber die Wirksamkeit dessen, die konnte nie so richtig untersucht werden. Und das ist ja ein Problem, weshalb wir grundsätzlich auch mit Ländern, Kommunen und allen Beteiligten über solche Dinge sprechen wollen. Ganz konkret für das Startchancenprogramm bedeutet das jetzt, wir werden insbesondere die Frage, was ist die konkrete Zielsetzung, wie gestalten wir das um, wie binden wir diesmal auch die Bildungswissenschaft, die wissenschaftliche Begleitung sehr viel früher ein, welche Indikatoren nehmen wir konkret in den Fokus und die Ausgestaltung wirklich sehr, sehr eng, nicht nur zwischen Bund und Ländern alleine abzustimmen, sondern auch mit den Akteuren, die es vor Ort umsetzen und wie gesagt auch die Forschung mit wirklich wertvollen, wichtigen Erkenntnissen auch mit einzubinden. Das haben wir in den letzten Monaten intensiv getan. Jetzt seit kurzem stehen uns seitens der Länder auch auf Fachebene konkrete Ansprechpartner bereit. Das wird also jetzt in den nächsten Wochen weiter konkretisiert.
Herr Zielinski,
und das ist gut so und ich möchte... Es ist gut so, dass wir das genauso wie beim Digitalpakt 2.0 beispielsweise genau über solche Programme dezidiert in eigenen Strängen sprechen. Der Vorschlag der Taskforce, den Sie eben angesprochen haben, das wäre ja eben kein solches weiteres Verhandlungsgremium, sondern eher ein Boden oder ein Raum, wo man eben sehr offen über die großen Fragen, gemeinsame Zielsetzung, wie können wir mehr Innovationsraum schaffen, wie gehen wir an Fragen der Wirksamkeit etc. ran, gemeinsam sehr offen mal abseits der üblichen Tagesordnung besprechen kann. Und beides brauchen wir.
Herr Zielinski, ich hatte Sie eben schon mal angesprochen, da waren Sie nicht mehr da, da war die Leitung unterbrochen. Ja. Sie sprechen für die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule. Sie haben einen Brandbrief unterzeichnet mit 50 Verbänden und Stiftungen, dass Bildung wirklich Chefsache wird. Wenn Sie jetzt auf das Startchancenprogramm schauen, wie Herr Brandenburg das jetzt auch gerade beschrieben hat, würden Sie sagen, das ist ein guter Start jetzt für eine neue Runde?
Also es ist ein Baustein, würde ich mal sagen. Ob das ein Start für eine neue Runde ist, wage ich zu bezweifeln. Also wir fordern ja mehr als so eine punktuelle Maßnahme. Wir fordern eigentlich einen grundsätzlichen Neustart in Bezug auf die Bildungspolitik und einen Bildungsgipfel, der seinen Namen wirklich verdient hat.
Wie wäre der denn? Was wäre das denn, so ein Neustart und so ein Bildungsgipfel? Wie würde der aussehen?
Das ist ja im Prinzip im Koalitionsvertrag der Bundesregierung schon beschrieben. Da heißt es, wir werden einen Bildungsgipfel einberufen, auf dem sich Bund, Länder, Kommunen und jetzt kommt es Wissenschaft und Zivilgesellschaft über neue Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame ambitionierte Bildungsziele verständigen. Und ich glaube, das muss auch am Anfang stehen. Erstmal die Verständigung über Bildungsziele. Ich möchte aber zu dem, was ich vorher gehört habe, noch mal was anmerken. Und zwar denke ich, dass diese politischen Ränkespiele, die wir jetzt hier auch schon wieder gehört haben, endlich aufhören müssen. Bei mir hört sich das jetzt so an, wenn ich den KMK-Vertreter höre, dass er den Anspruch hat, alles geht jetzt von der KMK aus. Wenn ich den Staatssekretär höre, dann betont er die Bundespolitik und das muss aufhören. Man muss zusammenkommen und vor diesem Hintergrund habe ich auch die Taskforce, die ins Spiel gebracht worden ist, verstanden. Da soll es ja um Verständigung gerade dieser Ebenen gehen, der Bundesebene, der Landesebene und der Kommunalebene. Mehr nicht, aber auch das ist nur ein Baustein. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man auf das Startchancenprogramm guckt, also Baustelle Bildung, das ist mehr. Das Haus brennt lichterloh. Ich habe hier eine Liste von 9 gravierenden Mängeln vor mir liegen, die will ich nicht vorlesen.
Sagen Sie doch mal 2.
Also einmal, was für uns besonders wichtig ist, ist natürlich die Umsetzung der Inklusion. Deutschland hat sich dazu verpflichtet, ein inklusives Schulsystem einzurichten. Das ist bisher teilweise nur im Ansatz umgesetzt worden. Darüber braucht man eine Verständigung. Und dann natürlich, das wurde vom Staatssekretär eben auch schon genannt, Bildungsungerechtigkeit und Chancengleichheit. Noch immer ist es so, dass Bildungserfolg sehr stark in Deutschland von der Herkunft abhängig ist. Und das muss beseitigt werden. Und dazu kommen die ganzen anderen Mängel, Lehrkräftemangel, die so in der Diskussion sind, Auswirkungen der Corona-Pandemie, Lernrückstände, IQB-Bildungstrends an den Grundschulen. Also eine Liste, die man fast unendlich fortsetzen kann.
Und wie könnte jetzt ein neues Verständnis in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern etwas verändern?
Naja, grundsätzlich bedeutet das Kommunikation. Man muss sich zusammensetzen, miteinander sprechen und sich verständigen und dann auch im ersten Schritt, würde ich sagen, darüber verständigen, wie man einen wirklichen Bildungsgipfel im Sinne des Koalitionsvertrages dann hinbekommt. Der Martin Spiewak hat in der Zeit mal beschrieben, wie so ein Bildungsgipfel aussehen kann. Das heißt also nicht eine dreistündige Veranstaltung, wie das jetzt stattgefunden hat, sondern eine gründliche Vorbereitung mit Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft, mit Politikern, Erarbeitung von Vorschlägen und dann Gipfel bedeutet tatsächlich auch die Spitzen erreichen. Angesprochen in dem Appell ist ja der Bundeskanzler, sind die Ministerpräsidentinnen, die Ministerpräsidenten. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber so Larifari, das irgendwie nebenbei, ja, ist tatsächlich so, muss man so hart sagen, in einer dreistündigen Veranstaltung abhandeln zu wollen, das geht nicht.
Ich würde gerne auch mal Frau Slifka dazu holen. Sie forschen ja zum Thema. Sie schauen nicht nur auf das deutsche Bildungssystem, sondern auch auf die internationale Perspektive. Also sehen sich viele Systeme auch in anderen Ländern an. Aus der Forschungssicht, was fehlt in Deutschland oder wo hakt es in Deutschland?
Ja, genau. Wir spielen mittlerweile so am Ende der zweiten Liga. Wir sind gerade am Absteigen in die dritte Liga. Wir haben einen erheblichen Modernisierungsrückstand im Schulsystem. Ich sage gar nicht in der Einzelschule, sondern vor allem im Schulsystem. Wir stecken da in einem Korsett aus dem 19. Jahrhundert, nicht nur an den Schulen, sondern vor allem in der Systemsteuerung, in der Systemfinanzierung, in der Arbeitsplatzausstattung von Lehrkräften, in der Karrierestruktur von Lehrkräften. Und ich könnte die Reihe noch fortsetzen. Wir stecken gleichzeitig in einer Transformationszeit, wie wir sie lange nicht hatten. Sehr viel Zuwanderung, eine umwälzende digitale Revolution. Und wir haben ein verwaltetes und kein lernendes Schulsystem. Das muss man sich so vorstellen wie ein Fahrzeug mit einem Getriebe, in dem die Zahnräder nicht aneinander greifen und es knirscht und irgendwann geht der Motor kaputt. Oder so, als hätte man eine Spedition, die nur Pferdekutschen besitzt und mit der man im 21. Jahrhundert im Weltmarkt bestehen will. Da stehen wir im Moment, Frau Mersch.
Das ist ein hartes Urteil. Das heißt aber auch, wenn ich das mal übersetze, es fehlt die Strategie aus Ihrer Sicht. Also es wird da gedoktert, hier was gemacht, aber es fehlt diese Gesamtstrategie aus Ihrer Sicht.
Es fehlt eine Mehrebenenstrategie. Die Ebenen greifen nicht gut ineinander. Diese ganzen Verhandlungen, die wir sehen, also diese Blaming-Kultur ist unerträglich mittlerweile, auch wenn man eben international schaut, wie die Innovationsdynamik in Bildungssystemen ist. Also ich habe mich ja explizit mit den Hochleistungsbildungssystemen beschäftigt. Wir haben auch ein Buch gemacht über die Systeme, die in PISA seit Jahren über der Bundesrepublik Deutschland liegen. Da sieht man, dass die völlig anders arbeiten mittlerweile. Die haben die Lehrerkarriere völlig anders organisiert, viel flexibler. Die haben ganz viele Daten auf allen Ebenen. Es gibt da eine datengestützte Entscheidungskultur. Es gibt klare strategische Ziele. In Ontario, in Kanada, in Alberta, in Kanada haben die ganz klare Ziele. Die sagen, es gibt drei Ziele, nämlich Chancengerechtigkeit, Leistungsexzellenz und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Und dazu werden eben auch entsprechende Daten erhoben. Die werden in digitalen Dashboards aufbereitet. Es gibt dann 1- und 3-Jahrespläne, die verbindlich sind. Auf jeder Ebene sind Personen in der Verantwortung. Also die tragen wirklich die Verantwortung. Es gibt Accountability, also Rechenschaftslegung. Dann werden eben Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen führen dazu, dass diese Systeme sich kontinuierlich verbessert haben. Und da sind wir weit von entfernt. Also wir haben im Grunde ein vormodernes Schulsystem. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen.
Aber wer ist da der Motor? Also warum gelingt es dort und hier nicht?
Dort haben die sogenannte Verzahnung, also die Ebenen sind miteinander verzahnt, und zwar horizontal verzahnt und vertikal verzahnt. Auf horizontaler Ebene heißt das, dass Lehrkräfte selbstverständlich in Teams arbeiten. Die haben keine Deputatsstundenregelungen mehr, sondern die haben ein anderes Arbeitszeitmodell, wöchentliche Teamarbeitszeiten. Auch die Schulleiterinnen und Schulleiter arbeiten in regionalen Verbünden zusammen mit der Schulaufsicht. Und es gibt dann sozusagen auch die vertikale Verzahnung, weil die Ebenen miteinander korrespondieren. Also zwischen dem Bildungsministerium bis in die Schule gibt es sozusagen ständige Kommunikationsflüsse, die datenbasiert stattfinden. Es werden fortlaufend kleinteilige Entscheidungen getroffen. Und das ist ja auch das, was der Kollege Andreas Schleicher von der OECD sagt. 8 von 10 Entscheidungen werden dynamisch in der Schule vor Ort getroffen. Dazu braucht man digitale Lernstandsdiagnostik. Dazu brauchen die Lehrkräfte natürlich Laptops. Dazu braucht man eine ganz andere Arbeitsstruktur, Teamarbeitsstruktur an den Schulen. Und die Teamarbeitsstruktur hat im Übrigen auch eine extrem hohe Effektstärke in allen Studien. Also bei Hattie ist es die zweithöchste Effektstärke, kollektive Wirksamkeit von Lehrkräften. Und natürlich brauchen wir endlich Transformationsforschung in Deutschland. Das BMBF investiert seit 20 Jahren in die empirische Bildungsforschung. Die Sau ist gewogen und vermessen. Es ist kaum ein Cent in die systemische Transformationsforschung geflossen. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen.
Herr Holter, können wir da nachholen?
Ja, wir müssen nachholen. Also die Diskussion, die wir jetzt führen, zeigt doch, welche Ansprüche wir an Schule haben. Was Frau Potosiewka gerade gesagt hat, beschreibt ja auch, ohne dass Sie das jetzt ausgesprochen haben, welche Ansprüche wir an unsere Schule haben. Ich will das mal mit 1, 2, 3, 7 Stichworten zusammenfassen. Da ist es keine Rang- und Reihenfolge, sondern es sind Dinge, was unsere Schule jetzt ausmacht und die Schule sich auch entwickeln wird. Die Schule ist individuell, sie ist inklusiv, multikulturell, digital, demokratisch, praxisorientiert. Und in dieser Schule, das waren 6 Punkte, lernen die Schülerinnen und Schüler lange gemeinsam. Und die Schülerinnen und Schüler werden von multiprofessionellen Teams, mehr Pädagogenteams unterrichtet. Das ist eigentlich der Anspruch. Das zeigt Finnland, das zeigen andere Länder, wie man da also ganz konkret rangehen muss. Und und dann kommen die Probleme hinzu, über die wir heute schon angerissen haben. Das überlagert gerade unser Schulsystem, dass wir die Vielfalt und die Ansprüche zugenommen haben. Wir aber, und da bin ich Frau Professor Slivka sehr dankbar, ich habe das auch gesagt, wir versuchen mit einem verknöcherten Regelsystem Antworten zu finden auf diese Herausforderung. Das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt jemand aus dem Ausland, also jemand mit einem ausländischen Lernabschluss einstellen will, da fehlen x Leistungspunkte, darf diese Frau oder dieser Mann nicht eingestellt werden, weil nach unseren Regeln das Beamtenrecht das nicht möglich ist. Diese Menschen haben vielleicht auch schon 10 Jahre Berufserfahrung. Trotzdem dürfen sie sich nicht unbefristet einstellen. Und da bin ich der Meinung, das müssen wir endlich ändern. Das hat die KMK am Donnerstag auch entsprechend beredet. Und wir sind im Gespräch, weil Herr Zielinski ein Stück raus war. Wir haben uns jetzt am Donnerstag verabredet. Wir werden als erstes mit der Bundesbildungsministerin, die Landesministerin und Landesminister sprechen. Dann werden wir die Kommunen hinzuholen. In Thüringen führe ich, bin seit 2017 in Thüringen, führe ich von Anfang an einen intensiven Dialog mit den Schulen, mit den Eltern, mit der Landesschülervertretung. Wir sind faktisch wöchentlich im Austausch. Ich habe jetzt diese Woche gerade wieder den roten Tisch. Ich werde jetzt am nächsten Dienstag eine große digitale Sprechstunde für die Schulleiterinnen und Schulleiter durchführen, um also auch diese Dinge gemeinsam zu bereden. Und wenn es uns nicht gelingt, will ich jetzt noch abschließend sagen, den Schulen die Freiheiten zu geben, die sie brauchen, um also diese Dinge auch umzusetzen und wir nicht als Staat im weitesten Sinne jetzt, Freistaat Thüringen natürlich auch, uns nicht immer reinhängen, wie ein Schulleiter, eine Schulleiterin ganz konkret ihren schulischen Alltag organisiert, dann werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen auch Vertrauen haben in die Lehrerschaft. Und einen Punkt darf ich noch nennen, das ist wirklich die gesellschaftliche Anerkennung des Lehrerberufes ist wirklich in die Binsen gegangen. Die ist ganz schlecht. Also wir müssen es erreichen, dass junge Leute auch wieder motiviert werden, Lehramt zu studieren und nicht nur Gymnasiallehramt.
Herr Zielinski, ist das eigentlich der Knackpunkt, dass man wirklich in die Schulen geht, dass man mehr mit denen spricht, die auch Schule machen?
Ja, mit denen sprechen und sie auch machen lassen. Also Mut zur Innovation ist ganz wichtig. Also ich kann Herrn Holter da nur zustimmen in dem, was er jetzt gesagt hat. Ein Negativbeispiel in der Hinsicht ist ja jetzt die Vereinbarung zur Sekundarstufe 2. Da hat man 2 Jahre lang dran gearbeitet, um formale Veränderungen in Bezug auf Gleichorientierung der Länder in Bezug auf das Abitur zu erreichen. Aber was nicht möglich war, was wir versucht haben einzubringen, ist die Innovationsklausel in diesem Papier auszuweiten. Und zwar so auszuweiten, dass Schulen neue Möglichkeiten bekommen, so auszuweiten, dass Schulen im Netzwerk zusammenarbeiten können. Das ist abgelehnt worden. Und da muss man sich natürlich fragen, wenn das so geschieht auf dieser Ebene, dann kommen wir nicht weiter. Anders war es im Sekundarstufen-1-Bereich. Auch da ist die Vereinbarung überarbeitet worden. Und da ging es uns zum Beispiel darum, äußere Fachleistungsdifferenzierung zu begrenzen. Und da gibt es jetzt einen Passus in dieser Vereinbarung, der den Schulen erlaubt, eben binnendifferenziert zu arbeiten, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also man kann da was machen. Und ich komme ja aus Schleswig-Holstein und dort ist gerade etwas in Gang gebracht worden, dass er Schulen ermutigen soll, zu experimentieren. Was es natürlich gleichzeitig bedarf, ist, dass dann Schulen auch in ihren Innovationen unterstützt werden müssen. Man darf sie nicht allein lassen dabei, entsprechend auch mit Ressourcen versorgen. Das ist mit erforderlich dabei. Aber wirklich Mut zur Innovation, das wäre meine Antwort. Wobei ich auch sagen muss, das hat es natürlich auch in der Vergangenheit immer schon gegeben. Und es gibt ja auch erfolgreiche Projekte, Best-Practice-Projekte, die man sich anschauen kann. Die müssen dann aber auch mal gewichtet werden und eventuell auch in die allgemeine Praxis gebracht werden. Und daran fehlt es eben auch.
Frau Slifka, kann das denn eine Lösung sein, dass man wirklich die Innovation aus den Schulen herauskommen lässt, da wirklich auch mehr Freiheiten gibt? Wo möchten wir hin?
Also grundsätzlich weiß man aus der Forschung, dass weder Top-Down-Ansätze noch Bottom-Up-Ansätze die Systemqualität wirklich ganz nach vorne bringen. Wenn man ganz vorne mitspielen möchte in der ersten Liga, muss man Top-Down und Bottom-Up sehr, sehr gut verzahnen und zwar mit sehr viel datengestützten Entscheidungsprozessen. Und natürlich haben wir den Deutschen Schulpreis. Ich bin auch in der Jury vom Deutschen Schulpreis. Da lernt man ganz, ganz, ganz wunderbare Schulen in Deutschland kennen, also wirklich fantastisch. Aber die Flächenwirkung dieser Schulen, die breiten Innovationswirkung, die ist bisher ausgeblieben. Und das hängt damit zusammen, dass es eben kein lernendes System ist. Das System lernt nicht. Es gibt Einzelschulen, die lernen, und es gibt Einzelschulen, die stehen absolut still. Da geht man rein, dann denkt man, das ist genauso wie vor 40 Jahren. Alles ist da genauso wie vor 40 Jahren. Da brauche ich jetzt gar nicht anfangen, das aufzulisten. Sie können sich das vorstellen. Also von den Räumen, von der Ausstattung her, von dem Unterricht her, das ist stehen geblieben. Und dann haben wir aber gleichzeitig auch hochinnovative Schulen in Deutschland. Und das ist einfach sehr, sehr ungerecht. Es ist ein sehr ungerechtes System, weil es hängt wirklich da vom Zufall ab, wo man landet, oder auch von den Eltern, die sich halt kümmern können.
Herr Brandenburg, könnte da der Bund helfen, wirklich auch mal flächendeckend zu fördern, Schulen zu ermuntern, neue Wege zu gehen?
Ja und nein. Also verfassungsrechtlich nein, denn das ist im Grundgesetz Aufgabe der Länder, die ja die Kultushoheit haben. Aber wir arbeiten ja wirklich mit den Ländern bei vielen dieser Fragen eng zusammen. Insbesondere, was wir ja tun können, ist die Bildungsforschung. Frau Slifka hat eben Beispiele genannt, zu unterstützen. Ich teile aber das, was Sie und auch Herr Zielinski eben gesagt haben, es gelingt uns zu selten, das, was in vielen tollen Pilotprojekten und Forschungsprogrammen erfolgreich vor Ort auch an Innovation stattgefunden hat, wirklich in die Fläche zu transferieren, in die Anwendung an den Schulen. Aber das ist auch eine große Frage bei neuen Kompetenzen im digitalen Zeitalter, beispielsweise für die Lehrkräfte Außenweiterbildung. Da müssen wir besser werden. Und deshalb ist das ja so wichtig, meines Erachtens, dass wir jetzt genau über diese Dinge sprechen. Es gibt bisher keine wirkliche Strategie, wie Bund, Länder, Kommunen, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft und auch in der beruflichen Bildung die Wirtschaft natürlich mit dazu, wie wir wirklich zusammenarbeiten. Es fehlt auch an gemeinsamen Zielen und Schwerpunkten. Und wenn das jetzt, was wir eben besprochen haben, auch Herr Holter hat ja seitens der KMK einen entsprechenden Ausblick eben gegeben, wenn das jetzt alles der Anstoß ist, genau diese Dinge auch mal strategisch gemeinsam zu besprechen und uns zu fokussieren und nicht in vielen Einzelprogrammen allein zu verheddern, dann wäre das, glaube ich, ein großer Beitrag.
Herr Lehmann hat uns angerufen aus Hamburg. Guten Tag.
Hallo, guten Tag an die Runde.
Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, also ich habe hier die letzten Minuten direkt verfolgen können. diese wunderbare erhitzte Diskussion fast. Und das ist ja auch gut. Also da bin ich auch gar nicht dagegen, weil es sollen sich natürlich viele Meinungen und viele Ansichten sollen sich mitteilen und auch dann irgendwie einfließen in eine Entscheidung. Aber die Entscheidung sollte dann von einer Instanz getroffen werden. Und deswegen glaube ich, dass das föderale Prinzip einfach nicht passt. Es passt nicht. Weil es reden zu viele Leute mit, es sind zu viele parteipolitische Ambitionen dabei. Und wenn man das in eine Hand legen würde, dann hätte man zumindest vielleicht für eine Wahlperiode Ruhe, bis dann eine neue Regierung kommt und wieder alles umschmeißt. Aber dieses Hin und Her und Her und Hin führt zu nichts, das hat man doch jetzt gesehen. Also ich bin jetzt 61 und bin als Arbeiterkind ins Gymnasium gekommen und da war großes Erstaunen, dass das überhaupt geht.
Okay.
So, Herr und ich habe also leibhaftig erlebt, wie das funktioniert, wenn es eben halt nicht funktioniert. So, und ich merke, dass es immer noch daran hapert, dass jemand wirklich mal bundesweit den Stift in der Hand hat und sagt, so, jetzt machen wir das mal so. Jetzt haben alle was dazu gesagt. Wir versuchen, alle Meinungen einfließen zu lassen in die Entscheidung. Aber eine Entscheidung wird dann gefällt und dann kommt man vielleicht weiter.
Herr Holter, was sagen Sie zu der Anregung vom Hörer?
Naja, das ist ja die Diskussion, die wir jetzt schon die letzten Jahre immer intensiv führen. Alles aus einer Hand. Also ich bin Anhänger des Föderalismus, das sollte auch so bleiben. Aber es muss Verabredungen geben. So, und die Verabredungen betreffen die Bildungsstandards, die natürlich evidenzbasiert sind, so wie das Frau Stifka und Herr Hochert-Zielinski eingefordert haben. Und auch die guten Beispiele aus einzelnen Schulen, die müssen mehr Verbreitung finden. So, was jetzt das Hamburger Abkommen von 1964 war die Grundlage für die Arbeit der KMK. Wir haben mehrere Jahre darüber diskutiert, was wir an Neuen machen können. Wir konnten uns nicht einigen auf einen Staatsvertrag. Staatsverträge müssen durch die Landesparlamente, sprich die Landtage, beziehungsweise in den Städten die entsprechenden Gremien dort verabschiedet werden. Wir sind dann zu einer Ländervereinbarung gekommen mit politischen Schwerpunkten, in denen unter anderem auch das, was wir jetzt Donnerstag gemacht haben mit dem Abitur, also mit der Sekundarstufe 2, dort enthalten ist. Die andere Frage ist, wäre es nicht günstiger, und das habe ich zu Beginn des Jahres gerade mit dem ehemaligen Staatssekretär Mark Rackles aus Berlin vorgeschlagen, doch zu einem Staatsvertrag zu kommen, um mehr Verbindlichkeit zu erreichen. Wir haben jetzt beim Abitur, wir haben da unterschiedliche Auffassungen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, dass wir so wie es beim Abitur auch tatsächlich der Aufgabenpool entsteht und alle Schülerinnen und Schüler, die Abitur machen, darauf vorbereitet werden, diese Aufgaben bundeseinheitlich dann auch lösen zu können. Am besten wäre es, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, dass man sich grundgesetzlich vereinbart, welche Rolle der Bund und welche Rolle die Länder spielen, dass nicht wir Projekte, Programme des Bundes haben, gegen die ich jetzt nicht spreche, damit Sie uns richtig verstehen. Also Digitalpakt, ich war ja damals 2018 KMK-Präsident, da haben wir damals verhandelt über den Digitalpakt, 2019 ist es dann zum Abschluss gekommen. Alles richtig und wichtig, genauso wie das Aufbauprogramm und jetzt die Vorbereitung des Chancenprogramms. Ich könnte zu jedem Programm noch einzelne Dinge sagen, aber das will ich jetzt mal zurückstellen. Ich bin der Überzeugung, der Bund muss dauerhaft sich auch in diese Dinge einbringen können. Und wenn er Geld gibt, dann soll er auch ein gewisses Mitspracherecht bekommen in Inhalten. Und das sind, Herr Brandenburg, so verstehe ich Sie, auch genau die Fragen, die wir mit Ihnen gemeinsam, also erst die Länder mit dem Bundesministerium und dann auch mit den Kommunen besprechen müssen, dass wir nicht nur Zielvorstellungen haben, was wir jetzt machen bei der Digitalisierung, bei der Unterstützung, um soziale Chancengleichheit, Gerechtigkeit an den Schulen umzusetzen, über das Staatschancenprogramm. Das müsste ein dauerhaftes Engagement geben. Und wenn man solche Verabredungen hat, Herr Lehmann, dann kommen wir genau in die Richtung, die Sie jetzt auch anstreben. Und das muss also wirklich verbindlich sein und auf Jahre. Und zwar, ich bin Anhänger davon, nicht nur in Wahlperioden zu denken, sondern tatsächlich über längere Zeiträume. Die Probleme, die wir jetzt aktuell haben, das haben wir Donnerstag in der KMK auch nochmal gesagt, die werden nicht übermorgen vorbei sein. Wir werden die nächsten 10 Jahre uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Und trotzdem, wie Frau Siefka zu Recht sagt, müssen wir Innovationen in die Schulen voranbringen. KI, ChatGPT steht nicht nur vor der Tür, ist Präsenz, ist Alltag. Jetzt ist gerade die vierte Generation gekommen. Wir werden in den Schulen uns auch mit diesen Herausforderungen beschäftigen müssen. Und dazu gehören nun mal die basalen Kompetenzen. Grundschule, Lesen, Schreiben,
rechnen und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem modernen Entwicklungen, also künstliche Intelligenz ist dieses Stichwort, und daran kommt Schule ja nicht vorbei. Und das sind genau die Dinge, die man nach meiner Auffassung bereden muss, und dazu haben wir diese Grundaussage jetzt am Donnerstag getroffen, und wir müssen sehr schnell zusammenkommen, um dann also auch einen entsprechenden Maßnahmenplan auszuarbeiten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich bin der Auffassung, wir sind an einem Kipppunkt. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann bricht uns das Bildungssystem in Deutschland zusammen.
Herr Zielinski, sind Sie auch so optimistisch?
Naja, wenn das eintritt, was Herr Holter gerade gesagt hat, wir sind am Kipppunkt, und wenn wir jetzt nicht handeln, und wir müssen handeln, und daran müssen sich jetzt die Äußerungen auch messen lassen, nicht? Also es sind ja in den letzten Tagen einige konstruktive Äußerungen auch gefallen, auch aus dem Bundesministerium heraus. Da gibt es ja dieses Fünf-Thesen-Papier, wo vieles, was da drin steht, unterschrieben werden kann, auch von mir unterschrieben werden kann. Aber das alles muss sich jetzt umsetzen. Und ich glaube auch, worauf wir gucken müssen, ich bin ja hier quasi als Vertreter der Zivilgesellschaft, die Zivilgesellschaft mehr in die Diskussion einbinden, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion hinbekommen. Und meines Erachtens muss die KMK da auch in ihrem Agieren transparenter werden, offener werden. Das war sie meines Erachtens in den letzten Jahren zu wenig. Dass man also im Prinzip erst im Endeffekt immer mitbekommen hat, was wurde gerade diskutiert und welche Folgen das hat. Und das ist demokratisch gesehen nicht ganz unproblematisch. Die KMK ist ein Organ der Exekutive, wirkt dann mit Vereinbarungen in die Länder hinein, wo dann die Legislative erst ins Spiel kommt und vor dem Hintergrund dieser Vereinbarungen dann Verordnungen und auch Schulgesetze zum Beispiel beschließt. Darüber müsste man nochmal nachdenken, ob es dann nicht auch sinnvoll ist, die Öffentlichkeit an Entscheidungen der KMK zu beteiligen.
Herr Holter, ist da denn die Bereitschaft da? Weil im Moment hat man ja doch immer das Gefühl, auch jetzt bei den Neuregelungen beim Abitur, dass es doch immer sehr zäh ist, dass es doch sehr lange dauert, bis dann wirklich alle 16 Bundesländer sagen, ja, in Ordnung, da gehen wir mit.
Das ist richtig. Also das Bundesverfassungsgericht hat 2017 entschieden. 2018 haben wir angefangen, uns mit der gymnasialen Oberstufe zu beschäftigen. Jetzt im März 2023 haben wir die Entscheidung getroffen. 5 Jahre sind vergangen, das ist zu lange. Wir haben am Donnerstag uns zum Lehrkräftebedarf unterhalten. Da lese ich mal einen Satz vor. In diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit der Öffnung für duale Studiengänge zu prüfen. So, das ist mit hineingekommen. Und da kann ich Ihnen sagen, wir in Thüringen haben an der Universität in Erfurt in Vorbereitung, dass 2024 der erste duale Studiengang für unsere Regelschulen, das sind also die Mittelschulen in Thüringen, dann geöffnet wird. So, und das andere mit den ausländischen Abschlüssen, das Anerkennungsverfahren, dass das beschleunigt und vereinfacht wird, habe ich auch bereits genannt. Wir haben jetzt in 2 Landkreisen Verwaltungsassistenten eingesetzt, um also die Schulleitungen und auch die Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsaufgaben, Organisationsaufgaben zu entlasten. Das steht auch in dieser Erklärung von Donnerstag. Und ich habe jetzt die ersten pädagogischen Assistenzen, das sind also keine Lehrkräfte, sondern das sind Menschen, Frauen und Männer, die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen sollen, gerade auch in dieser Vielfalt der Schülerschaft, ob nun aus dem Ausland oder andere Handicaps und unterschiedlicher Entwicklungsstand dort ganz konkret zu unterstützen. Wenn es uns nicht gelingt, hier in die Breite zu kommen, wir müssen sagen, wir diskutieren in der KMK, schreiben solche Sätze, wir müssen auch die Möglichkeit prüfen, dieses und jenes zu tun. Das andere ist aber dann die Ausgestaltung in den jeweiligen Ländern. Und deswegen kann ich mein Plädoyer nur unterstreichen, unsere Haushalte in den Ländern, auch im Bund, müssen Bildungshaushalte werden, um tatsächlich das, was wir jetzt diskutieren, die Probleme, und ich bin da nochmal bei Professor Slivka, was Innovation betrifft, auch tatsächlich voranzubringen. Denn für Lau ist das alles nicht zu haben.
Aber Frau Slivka, würden Sie sagen, das sind schon erste Zeichen von einem Aufbruch oder zarte Pflänzchen, oder würden Sie da noch nicht so viel Hoffnung in einen wirklichen Neustart setzen?
Also das ist jetzt ein Paradigmenwechsel aus meiner Sicht, der erforderlich ist, und zwar von einem verwalteten, nach Logik des 19. Jahrhunderts, kameralistisch verwalteten Schulsystem zu einem lernenden Schulsystem. Und in einem lernenden Schulsystem ist jeder Mensch ein Lernender. Jede Person lernt, jede Ministerin lernt, jeder Staatssekretär lernt, jede Professorin lernt. Denn wir wissen nicht, wie die Zukunft in Deutschland aussieht. Wir lernen gemeinsam. Das ist der Paradigmenwechsel. Und dafür ist transformative Führung jetzt erforderlich. Und wir müssen weg von der transaktionalen Führung. Denn die Schulleiterinnen und Schulleiter, und ich habe viel mit denen zu tun, mit den innovativsten Schulleiterinnen und Schulleitern in Deutschland, die sagen mir, dass sie sich am Rande der Illegalität bewegen mit ihrer transformativen Führung und dass sie Schulpreise gewinnen müssen, damit sie keine Disziplinarverfahren bekommen. Und das kann nicht sein. Mhm. Der Rechtfertigungsdruck muss auf denen sein, die sich nicht bewegen und nicht auf denen, die sich bewegen.
Herr Jone aus Nürnberg hat angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Guten Tag auch in die Runde. Ja, ich teile die Sorgen und auch Meinungen der letzten zwei Redner. Und ich möchte nochmal sagen, dass das ja die ganzen Probleme seit Jahrzehnten eigentlich bekannt sind. Ob es jetzt die Bildungschancen sind, die Überforderung der Lehrer, die großen Klassen, auch immer mehr der Zuzug von Ausländern. Das muss ja alles gehandelt werden in der Schule. Und gleichzeitig auch, wenn man das mal gesellschaftlich sieht, sind ja auch die Eltern zunehmend überfordert oder mit der eigenen Kindererziehung oder auch anders orientiert, eben eher am Geld verdienen und Geld ausgeben. Also alles muss, auch gesellschaftliche Entwicklungen, Digitalisierungen, künstliche Intelligenz, die Schule auffangen. Das geht meines Erachtens so nicht mehr. Und das sollten wir uns endlich mal, auch schon seit Jahrzehnten bekannt, an den PISA-OECD-Siegern orientieren. Das sind die skandinavischen Staaten. Da gibt es, glaube ich, meines Erachtens nur maximal 12 Schüler in der Klasse. Das sind 2 Leute, die sich individuell auch um die schwächeren Schüler, um die individuellen Probleme der Schüler auch zum Teil kümmern können. Da ist mehr Zeit da. Da gibt es Sozialpädagogen, da gibt es Schulpsychologen, da gibt es sogar Krankenschwestern an jeder Schule. Warum orientieren wir uns nicht, was seit Jahrzehnten bekannt ist, endlich mal an diesen PISA-Siegern und schaffen im Grunde auch für unsere Kinder, für unsere eigene Zukunft und auch für die Demokratie doch wichtig, diese Probleme endlich ab. Es ist schwierig sicherlich auf der einen Seite jetzt, weil die Länder natürlich die Hoheit immer haben, aber es müsste doch irgendwo mal möglich sein, diese seit Jahrzehnten bekannten Schwierigkeiten aus dem Weg zu bringen, weil unsere Gesellschaft, der auf dem Spiel steht, unsere Demokratie, wie sollen denn Schüler auch, die nur rein Wissensvermittlung bekommen, eigentlich Demokratie lernen. Schon das Lernen alleine, wie man lernt, ist ja in den Schulen kaum leistbar und von zu Hause auch nicht mitgegeben. Wie lerne ich überhaupt? Wie motiviere ich mich intrinsisch? Wie will ich was wissen? In der ersten Klasse sind die Schüler vielleicht noch begeistert, gehen gerne in die Schule, aber dritte Klasse ist, denke ich, schon bei vielen der Ofen aus. Warum muss man überhaupt in die Schule gehen? Ja? Also das ist eher Zwang. Also wo ist die Begeisterung für unsere nächsten Generationen? Eben, wie bringen wir das Wissen der Zukunft, der Notwendigkeit, auch der ganzen Transformationen, die wir eigentlich machen müssen, jetzt nicht nur Klimaschutz, sondern alle anderen Bereiche, Sozialbereich, Arbeitswesen, wie bringen wir das weiter? Also da habe ich auch große Sorgen.
Große Themen, die Sie da ansprechen, Frau Slifka. Ja. Also wirklich auch nochmal dieses Thema Lernen. Also es waren jetzt ja 2 Themen dabei. Bei einem würde ich jetzt gerne mal bleiben, beim Thema Lernen. Wie lernen wir eigentlich? Also das ist ja auch so eine große Diskussion, der wir uns vielleicht auch nochmal stellen müssen, oder?
Ja, genau. Also wir lernen dadurch, dass wir gemeinsam lernen. Lernen ist ein sozialer Prozess, der gemeinsam stattfindet. Lernen ist immer mit Schwierigkeiten verbunden. Das ist egal, ob unsere Kinder in der Schule lernen. Es wird erstmal schwieriger für sie, bevor es einfacher wird. Und genauso ist es auch, wenn wir lernen, wenn wir als Erwachsene lernen, wenn wir als Professionelle gemeinsam lernen, dann müssen wir uns darauf einlassen, dass uns erstmal der Boden, die Gewissheit unter den Füßen wegbricht und dass wir ringen um neue Lösungen. Und das ist der Lernprozess. Wir kommen dann auf ein höheres systemisches Niveau, wenn wir gemeinsam lernen. Und das fehlt mir. Wir haben viel zu sehr in unseren Silos uns aufgehalten. Wir haben keine gute vernetzte Struktur. Das sehen wir ja in diesen Tagen. Das haben wir diese Woche alle gesehen. Das haben wir diese Woche wahrgenommen. Die von uns in Berlin waren, haben es wahrgenommen. Und die Presse gelesen haben, haben es wahrgenommen. Das müssen wir aufbrechen. Es muss mehr Transparenz rein, mehr Offenheit, mehr Dialog, mehr Augenhöhe, mehr Co-Konstruktion. Auch die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer haben eine ganz zentrale Expertise. Wir müssen die Lehrerverbände empowern. Die müssen auch an einem Strang Strang ziehen. Die dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Da, wo die Lehrkräfte an einem Strang ziehen weltweit, da ist die Profession richtig stark und da hat das System sich am weitesten weiterentwickelt. Und das ist auch mein Appell an die Lehrerverbände. Arbeiten Sie doch nicht mehr gegeneinander, arbeiten Sie doch endlich miteinander.
Und die Frage ist natürlich auch, wie nochmal andere Ideen reinkommen. Herr Heipertz hat zum Beispiel per Mail geschrieben an campus@deutschlandfunk.de, wieso kann ein kundiger Mensch nur unterrichten, wenn man eine pädagogische Ausbildung hat? Warum gibt es keine berufsbegleitenden Coachings in den Schulen? Herr Brandenburg, fehlt da manchmal auch so ein bisschen der Mut, wirklich mal Sachen ganz anders zu machen?
Ja, es gibt ja teilweise Ansätze, genau das zu tun. Jetzt möchte ich aber gerade, weil wir ja gut zusammenarbeiten wollen über die föderalen Ebenen, nicht seitens der Bundesregierung irgendwie suggerieren, ich würde jetzt den Ländern erklären, wie sie die Lehrkräfte anzustellen haben. Ich glaube, was aber sehr deutlich geworden ist und egal, wie man jetzt das konkrete Format dieses Bildungsgipfels am Dienstag bewertet, es ist gelungen, dass jetzt, das sehen Sie auch in der medialen Berichterstattung, dass wir endlich wieder über diese großen Herausforderungen in der Bildungspolitik sprechen. Das war ja vielen gar nicht bewusst vorher. Wir sprechen viel über Klima, wir sprechen über den Krieg und Corona. Das waren so die Themen, die die vergangenen Jahre beschäftigt haben und viel zu wenige Menschen haben mitbekommen, was für riesengroße Herausforderungen wir im Bildungssystem haben. Und ich darf daran erinnern, das war ja wirklich eine der ersten Aktionen, die wir auch als neue Bundesregierung mit angestoßen haben, zu sagen, nein, wir wollen jetzt nicht wieder in erneute Lockdowns und auch nicht in erneute Schulschließungen rein. Das waren wichtige Erkenntnisse. Es gibt kaum etwas, was diese Probleme so verschärft hat in den letzten Jahren, wie eben diese massiven Schulschließungen. Das wird insbesondere die junge Generation über viele, viele Jahre beschäftigen, auch wirklich prägen. Die mentalen, auch psychischen Folgen genauso wie die Lernrückstände. Und es ist wirklich höchste Zeit, dass wir alle Kräfte miteinander bündeln. Und nochmal, da geht es nicht um gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen den föderalen Ebenen oder weiteren Akteuren, sondern wir sitzen am Ende in einem Boot. Wir sind ein Team Bildung. Wir brauchen die gemeinsamen klaren Ziele und auch strategische Schwerpunkte, eine klare Aufgabenteilung. Wenn uns das dann gelingt, einerseits vor Ort den Freiraum zur Innovation, auch zu neuen Dingen ausprobieren zu schaffen und gleichzeitig aber nicht nach Bauchgefühl wirken, sondern wirklich gemeinsam mit der Bildungswissenschaft evidenzbasierend zu schauen, welche Ansätze haben sich denn wirklich als wirksam erwiesen und welche nicht, dann glaube ich, können wir das in den Griff bekommen. Aber das ist höchste Zeit und ja, ich habe schon den Eindruck, es ist vielleicht noch nicht sicher, dass das jetzt diese Woche der Auftakt genau für diesen Prozess war, aber die Chance, die ist jetzt definitiv da. Und das hängt jetzt an uns allen, ob wir gemeinsam an einem Strang ziehen oder eben nicht. Das ist unsere Aufgabe.
Klingt schon fast euphorisch, Herr Zielinski. Sehen Sie das auch?
Ja, ich möchte nochmal da ansetzen, an dem, was Frau Slifka gesagt hat und vorhin Herr Holter im Prinzip auch. Lernen ist ein sozialer Prozess. Gemeinsam lernen ist wichtig. Und der Hörer hat verwiesen auf die skandinavischen Länder. Eine Sache ist in dem Zusammenhang dann nicht genannt worden. Dort gibt es eine Schule für alle in Bezug auf das gemeinsame Lernen. Also wir müssen auch, wenn wir jetzt an Reformen und Transformation denken, auch an die Schulen Strukturfrage heran. Wenn gefordert wird, die Lehrerverbände sollten mehr zusammenarbeiten, dann liegt dieses Gegeneinander zum Teil ja auch darin, dass sie unterschiedliche Schulformen vertreten und dort Besitzstände jeweils wahren wollen. Und das ist auch etwas, was wir überwinden müssen.
Also das wäre auch nochmal eine große Aufgabe, wirklich dann nochmal zum gemeinsamen Lernen zu kommen. Wir müssen langsam hier zum Schluss kommen. Herr Holter, von Ihnen noch ein ganz kurzes Schlusswort für die Zukunft. Was erwartet uns jetzt?
Uns erwartet wirklich der Schulterschluss, den wir alle hier eben nochmal deutlich gemacht haben. Der ist jetzt notwendig, dass sowohl der Bund, die Länder und die Kommunen zusammenrücken. Auch mit der Zivilgesellschaft bin ich sehr bei Herrn Zielinski, dass wir auch die schulartenbezogenen Positionen überprüfen und wirklich bildungssystemisch verstehen und das, wie Frau Slifka sagt, dann auch mit einem Innovationspotenzial, Transformationspotenzial versehen. Also wir müssen die aktuellen Herausforderungen packen, aber die Zukunft auch im Blick haben. Und das ist die große Herausforderung. Ich bin bei der Überzeugung, dass alle das erkennen. Jetzt geht es darum, das in sozusagen in eine Triebkraft umzusetzen, dass es auch zu den notwendigen Veränderungen kommt. Und dazu müssen wir eben alle zusammenrücken und die Unterschiede eben mal zurückstellen.
Ein schönes Schlusswort für die Sendung heute. Das war Campus und Karriere. Ich danke allen, die teilgenommen haben. Jens Brandenburg, Helmut Holter, Anne Slifka und Dieter Zielinski. Ich bin Britta Mersch. Danke Ihnen fürs Zuhören und auch für Ihre Mails und dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Tschüss.